Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, aufgezeichnet am Montag, dem 23. Juni 2025, allerdings mit einem Thema, das über den Tag hinaus Bestand hat. Vorher aber noch dies, Make Switzerland Neutral again. Unsere Neutralitätskappe, unsere Dächlikappe der Neutralität ist ein Renner. Wir bekommen da ungezählte Bestellungen. Also sichern Sie sich noch ein Exemplar. Es hat, solange es hat, 1291 Exemplare haben wir anfertigen lassen. 1291, natürlich das Geburtsdatum der Schweiz mit dem Bundesbrief am Vier-Waldstättersee. Die Schweizer Fahne darf nicht fehlen und natürlich auch die Weltwoche ist verewigt. Ich habe einige Zuschriften erhalten. Ja, warum um Himmels Willen Englisch? Was ist denn mit euch los mit diesem Englischkult? Könnt ihr es nicht auf Deutsch bringen? Ja, Freunde, das ist eine Anspielung auf Make Switzerland, Make America Great Again. Ironisch, auch etwas augenzwinkernd. Man muss ja dem Humor auch seinen Platz lassen, gerade in den humorbefreiten Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. In diesem klirrenden Ernst der Weltlage muss es erlaubt sein, sich auch mit, ja, solchen Tongue-in-Cheek, also augenzwinkernden Interventionen in die Weltlage, in diese Verfahrene einzumischen. Make Switzerland neutral again. Hoffentlich wird dieser Leitspruch erhört. Weltwoche.ch/neutral. Weltwoche.ch/neutral. Das Thema der heutigen Sendung: Geopolitik ist selten schwarz-weiß. Ja, Weltwoche Daily, das ist auch ein Plädoyer für die Realpolitik, für die Geopolitik, aber eben nicht als dogmatische Festzurrung des Denkens. Es gibt nämlich viele Theorien der Geopolitik, die die Präsidenten und Staatenlenker in die Irre geführt haben, zum Beispiel die Domino-Theorie der 60er und 50er Jahre, also die Vorstellung, dass wenn beispielsweise das Land Vietnam kommunistisch bleibt oder vollumfänglich wird, dass dann eben weitere Staaten kommunistisch werden können. Und das hat ja dann die Strategen in Washington dazu gebracht, in den Vietnamkrieg militärisch einzugreifen, mit den debakulösen Folgen, über die wir uns hier auch schon unterhalten haben. Also Geopolitik und solche geopolitischen Theorien können auch irreführend sein. Es gibt ja auch die sogenannte Heartland-Theorie von Halford Mackinder, also die These, dass die eurasische Festplatte, also von China bis nach Westeuropa reichend, dass das sozusagen das Herzstück der Weltherrschaft sei und deshalb eben immer gerangelt werde, vor allem auch in der Ukraine, auf dem Gebiet der Ukraine, um die Vormachtstellung. Ist sicherlich viel Plausibles dran, aber ist auch keine absolute Wahrheit. Es gibt auch da relativierende Beispiele. Ungeachtet all dessen, mir ist der Begriff Realpolitik lieber. Realpolitik, dies im Kontrast zur Gesinnungspolitik. Und ich möchte dieses realpolitische Denken illustrieren, und zwar an einem Beispiel, eben auch die Grauzonen, auf die man sich einlassen muss, am Beispiel der Ukraine. Das ist nämlich jetzt von besonderer Brisanz aufgrund der Aussagen des russischen Präsidenten am St. Petersburger Wirtschaftsforum. Er wird jetzt ja zitiert mit vor allem zwei Sätzen, die er dort geäußert hat. Erstens, dort, wo die Stiefel sind der russischen Soldaten, dort ist russische Heimaterde. Und zweitens, die Ukraine ist unsere. Es gäbe da gar keine Trennung, das gehöre zusammen etc. Und daraus werden jetzt auch wieder alle möglichen Theorien abgeleitet. Und Putin hat sich bezogen in dieser Frage auf die Unabhängigkeitserklärung damals des ukrainischen Parlaments, der Rada, am 16. Juli 1990. Das war die Souveränitätserklärung. Und ich möchte dann anhand von diesem Beispiel etwas diese eben geopolitischen Grauzonen ausleuchten. Ist sehr interessant. Das können Sie nirgendwo lesen. Das wird Ihnen nirgends präsentiert. Das hat jetzt natürlich wieder an Dringlichkeit gewonnen. Denn seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine haben wir diese stehende Formulierung, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, das ist das, was die Russen machen. Jetzt bombardieren die Amerikaner oder haben bombardiert die Amerikaner den Iran. Auch Israel hat hier einen Präventivschlag gemacht. Das ist auch völkerrechtswidrig. Da allerdings redet man nicht von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das hat man reserviert auf Russland. Und da merkt man, oder man fragt sich zumindest, ja, was ist jetzt da los? Warum ist das eine ein Angriffskrieg und das andere ist keiner? Warum ist das jetzt wieder das Völkerrecht und da nichts? Also da gibt's ein heilloses Durcheinander in diesem Zusammenhang und damit verbunden auch jetzt interessant in der Europäischen Union. Da sagen ja die Verantwortlichen, man müsse sofort mit dem Iran verhandeln. Klar, jetzt nach diesen Militärschlägen unmittelbar jetzt Diplomatie mit dem Mullah-Regime. Jetzt sage ich mal, ja, das Mullah-Regime, das ist das Regime, das Fatwas ausspricht, das mit einem sehr, sage ich mal, paläontologischen, steinzeitlichen Verständnis jetzt auch des Islam auftritt. Mehr oder weniger alle Werte, die man da besonders hochzuhalten glaubt, in der Europäischen Union mit Füßen tritt. Mit denen will man jetzt also Diplomatie machen, aber mit den Russen, da ist es verboten, da darf man keine Diplomatie machen, obwohl die Russen sind ja kulturell und auch geschichtlich viel enger mit Europa verbunden sind. Da merken Sie natürlich auch, dass es scherbelt und dass hier eben nicht nach realpolitischen Kriterien, sondern irgendwie nach subjektiven Befindlichkeits- und eben auch Moral- oder Moralismuskriterien gefuhrwerkt wird. Also wir plädieren hier für Realpolitik und wir plädieren auch für außenpolitische Demut, vor allem aus der Perspektive des Schweizers. Wir haben nicht die Begrifflichkeit, das Vorstellungsvermögen, um uns da in diese Dimensionen hineinzudenken. Und das, was ich Ihnen im Folgenden sage, ist beschreibend. Das ist nicht wertend oder rechtfertigend gemeint. Ich versuche, und das ist generell mein Bestreben, ja, die Weltlage möglichst, ja, interessengeleitet oder auf der Grundlage einer Ernstnahme der jeweils beteiligten nationalen Interessen ins Auge zu fassen. Und das nun also am Beispiel der frühen ukrainischen Unabhängigkeitstexte. Die Souveränitätserklärung vom 16. Juli 1990. Die Werchowna Rada erklärte damals innerhalb der Sowjetunion, also die UdSSR hat es immer noch begeben, it proclaims its intention to become, also die Ukraine, proclaims, gibt bekannt, ihre Absicht to become a permanently neutral, neutralen state that does not participate in military blocs and that it would not accept nor produce nor procure nuclear weapons. Also, die Ukraine gibt feierlich bekannt, ihre Absicht, ein permanent neutraler Staat zu werden, der nicht Teil von Machtblöcken und militärischen Blöcken, der nicht von militärischen Blöcken nicht da teilnimmt und dass es nicht würde akzeptieren, die Ukraine weder produzieren, auch nicht zu verbreiten, nukleare Waffen. Das ist am Kern damals gestanden, dieser Unabhängigkeits-, dieser Souveränitätserklärung innerhalb der Sowjetunion und als solche wurde sie auch akzeptiert von der Sowjetunion. Diese Erklärung war eine politische Vision. Souveränität, eigene Gesetze stehen über dem Unionsrecht der UdSSR, selbstständige Institutionen, Armee, Nationalbank, künftige Währung und Absichtsneutralität sowie Blockfreiheit plus Verzicht auf Atomwaffen. Das sind hier die wesentlichen Elemente, unter denen damals die Sowjetunion akzeptiert hat, dass die Ukraine innerhalb der Sowjetunion zu einem unabhängigen Staat werden könnte. Rechtsverbindlich war das alles noch nicht. Es markierte aber den Standpunkt einer Loslösungsbewegung, eben auch unter Zustimmung der damaligen UdSSR. Und Russland ist ja heute der Rechtsnachfolger der UdSSR. Dann gab es den Unabhängigkeitsakt vom 24. August 1991. Gut ein Jahr später erklärte die Rada die offizielle Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Implementing the Declaration of State Sovereignty of Ukraine, the Werchowna Rada solemnly declares the independence of the Ukraine. Der Akt beruft sich ausdrücklich auf die Erklärung von 1990 als Grundlage für den Unabhängigkeitsakt, übernimmt aber nicht deren Wortlaut. Mit dem Referendum vom 1. Dezember 1991 über 90% Zustimmung wurde die Loslösung völkerrechtlich besiegelt. Die Neutralitätspassage blieb deshalb eine historische Absichtserklärung, politisch relevant, aber nicht rechtlich verbindlich, aber und deshalb eben kein verbindender, kein verbindlicher, kein bindender Verfassungsgrundsatz. Und nun kommen wir in die Geopolitik. Jetzt kommen wir in die Ebene der Wahrnehmung der Politik und wie Russland eben aus seiner Sicht dies beurteilt. Russische Offizielle, zuletzt Wladimir Putin, verweisen immer wieder darauf, dass die Ukraine im Ursprung neutral und nicht nuklear bleiben sollte und stellen Versuche einer NATO-Annäherung als Vertragsbruch dar. Juristisch ist diese Position schwer zu verteidigen. Die damaligen Texte waren einseitige Akte, keine bilateralen Verträge. Politisch und für das Sicherheitsempfinden Russlands aber ist diese Absichtserklärung von damals relevant. Ein klassisches Beispiel eben für die Grauzone zwischen Rechtsauslegung und sicherheitspolitischer Wahrnehmung. Russlands Argument stützt sich auf diese frühe Absicht, ist also nachvollziehbar, wenn auch nicht zwingend rechtlich bindend. Und natürlich, ein Präsident Putin ist ein hocherfahrener Politiker, natürlich mit allen Wassern gewaschen, von einer großen Durchtriebenheit, selbstverständlich. Und jetzt können Sie noch eine ganze Kaskade von anderen Adjektiven anfügen, und ich würde immer dazu raten, auch da höchst misstrauisch zu sein gegenüber Leuten mit viel Macht ohnehin. Aber dieser Bezug auf diese Unabhängigkeitsakte und auf die rechtliche Dimension ist nicht einfach von der Hand zu weisen, wenn auch nicht natürlich in dieser Eindeutigkeit zu fassen, wie das die russischen Offiziellen heute zu tun pflegen in der aktuellen politischen Situation. Aber hier kommt eben die Realpolitik, die Interessenpolitik. Man muss eben mit der Wirklichkeit rechnen. Nicht nur mit den Buchstaben eines Vertrags, sondern du musst eben auch die Verfassungswirklichkeit in den Blick nehmen. Und aus russischer Perspektive ist es so, dass man die Einstimmung gegeben habe für die Loslösung der Ukraine unter der Voraussetzung, dass hier ganz klar die Absicht kundgetan wurde, dass man blockfrei bleibt, dass man neutral wird, dass man keine Nuklearwaffen hat. Das ist die große Ausgangslage. Und wenn natürlich jetzt die NATO sich da immer stärker in die Ukraine hineinbewegt, ja, da muss man kein geopolitischer Experte sein, um zu merken, dass damit verbunden natürlich auch eine subjektiv empfundene Bedrohung der russischen Sicherheitsinteressen verknüpft ist. Die Grauzonen sind anzuerkennen, sonst drohen Doppelstandards. Und da haben wir auch ein aktuelles Beispiel, Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister. Er hat gesagt in der Tagesschau, Israel habe selbstverständlich das Recht, sich auch präventiv zu verteidigen. Das ist ein Zitat. Er räumte aber zugleich ein, dass eine völkerrechtliche Bewertung komplex sei und er, Pistorius, sich kein abschließendes Urteil anmaßen solle. Ja, hier maßt er sich kein Urteil an. Vis-à-vis Russland allerdings haben wir plötzlich alles nur noch Völkerrechtsexperten in der Bundesrepublik, auch Pistorius zählt sich dazu, und da merken Sie, man ist nicht mehr in der Grauzone, man ist im Bereich des Scherbelns, der Widersprüche, mal so und mal anders. Meine Leitlinie oder woran ich mich orientiere, ich sage immer, das Völkerrecht, also der Versuch, die zwischenstaatlichen Verhältnisse rechtlich zu regeln, das ist ein Ideal, aber das ist nicht ein letzter verbindender, auch konfliktbeendender Standard. Das ist nicht der Industriestandard der internationalen Beziehung. Das ist ein Ideal. Und das Recht, der Rechtsstaat, auch die Demokratie sind letztlich nur in nationalstaatlichen Grenzen zu verwirklichen mit einem klar definierten, legitimen Gewaltmonopol. Das haben sie aber in den internationalen Beziehungen nicht, und sie haben sie immer weniger mit dem Zuendegehen der unipolaren Dominanz, der Hegemonie, wenn man so will, der Vereinigten Staaten von Amerika. Und darum werden jetzt diese völkerrechtlichen Standards neu ausgekungelt. Denn Teile der Welt und immer größer und relevanter werdende Teile der Welt empfinden dieses Regelsystem des sogenannten Völkerrechts als zu einseitig hegemonial definiert von den Amerikanern. Und jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, das sind sowieso alles Barbarenvölker, und wenn die etwas machen, einen Krieg, dann ist das ein Völkerrecht, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Wenn wir es aber machen, dann ist das die legitime Verteidigung der rechtsstaatlichen und völkerrechtlichen Standards. Aber mit dieser Argumentation wird man nicht durchdringen und die Amerikaner haben auch nicht mehr die Macht, das weltweit durchzusetzen. Denn was nützt ihnen das Recht, wenn sie es nicht durchsetzen können? Und das ist eben auch für eine ganzheitliche Betrachtung wichtig. Und wenn man eben die Grauzone der Geopolitik nicht anerkennt, dann landet man bei Boris Pistorius, der sich da hoffnungslos in Widersprüche verstrickt, wenn eben dieser Pistorius Russlands Sicherheitsängste gegenüber der NATO pauschal als unbegründet abtut. Fehlt eben diese Demut? Da hat er keine Demut mehr. Da sagt er, ja, das sei unbegründet, was die Russen empfinden. Ja, ist das unbegründet, was Israel empfindet? Gibt auch Leute, die das sagen. Die sagen doch absolut an den Haaren herbeigezogen, dass die Iraner da Nuklearwaffen hätten. Ich habe das in meiner Weltwoche-Daily-Sendung am Montag etwas analysiert. Natürlich haben die Iraner auch ein nationales Interesse an Atomwaffen, weil ihr Erzfeind Israel hat Atomwaffen. Und da muss man eben auch wieder realistisch sein und sagen, ja gut, also wenn sie unterirdische Nuklearanlagen haben, das Paul-Scherrer-Institut, das der friedlichen Nutzung der Kernenergie gewidmet ist, das ist nicht in einer unterirdischen Bunkeranlage angesiedelt. Also die Iraner werden auch wissen, warum sie diese Forschung im Geheimen da irgendwo in den Bergen oder in den Felswänden betreiben. Und das löst natürlich dann auch auf der anderen Seite die entsprechenden Befürchtungen aus. Aber ich will mich da gar nicht in die geheimdienstliche Informationssuche hineinmischen. Das sind realpolitische Betrachtungen, die ich hier anbiete. Also da fehlt dann die Demut, wenn man sagt, dass Russlands Befürchtungen und Russlands Bedrohungsgefühl unbegründet sei, während es bei Israel begründet sei. Ja, auch hier existiert eine Bedrohungswahrnehmung und auch hier ist die juristisch-politische Lage keineswegs eindeutig im Ukraine-Krieg. Wer das eine anerkennt und das andere ignoriert, verspielt Glaubwürdigkeit und vor allem verspielt er auch den Frieden und damit die Grundlage einer regelbasierten Ordnung, denn die Regeln werden nur anerkannt, wenn die, die die Regeln vertreten, auch glaubwürdig sind. Das, meine Damen und Herren, eine ganz kurze Sendung hier noch zu einem Thema, das jetzt natürlich aufgrund dieser beiden Kriege intensiv diskutiert wird. Schreiben Sie mir, wie Sie das sehen. Melden Sie sich, kommentieren Sie das auf YouTube oder auf unserem Kanal. Ich werde dann versuchen, im Folgenden Ihre Gedanken einzuarbeiten. Merci vielmal, das war's. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie dran, bleiben Sie kritisch, auch gegenüber dem hier sprechenden Moderator. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben, wenn Sie das weiterempfehlen, wenn Sie die Weltwoche abonnieren und ich melde mich selbstverständlich wieder zurück.